Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
Vier, drei, zwei, eins und Action. Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Gino von Perform Perfect. Hallo Gino.
Moin Christoph, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass du hier bist. Auch an dich. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast hier in unsere Aufnahmesession sozusagen.
Ja, wir haben ja ein paar Mal verschoben, aber wir haben es hinbekommen.
So ist es. Ich konnte ja bei dir schon als Gast mit dabei sein und entsprechend freue ich mich, dass wir jetzt auch den Austausch in die andere Richtung schaffen. Und umso gespannter bin ich heute auch, was wir so alles an Themen finden werden. Wir wollen es ja ganz Freestyle angehen, weil wir beide, denke ich, eine ähnliche Leidenschaft haben und dafür brennen, am Ende auch den Leuten weiterzuhelfen. Und ja, genau da möchte ich auch einsteigen. Wir haben hier das bewährte Konzept, unsere Gäste auch nach eigenen Schmerzstories zu fragen. Und da gebe ich die Fackel auch direkt an dich weiter. Du hast gesagt, du hast da was, was du erzählen möchtest. Erzähl mal.
Ja, also grundsätzlich habe ich jetzt noch nicht so viele eigene Schmerzerfahrungen gemacht. Gott sei Dank. Also finde ich jetzt nicht schlimm, dass es mir bisher so ergangen ist. Kann ja alles noch werden, aber ich musste eine Weile nachdenken und dann ist mir eine Story eingefallen. Und zwar waren meine Frau und ich ja letztes Jahr 5 Monate auf Bali. Und dort haben wir auch ganz normal trainiert in einem Gym. Aber dadurch, dass man dort sehr, sehr viel im Roller unterwegs ist, bist du sonst auf dem Fuß relativ wenig aktiv tagsüber. Also dort geht man einfach sehr wenig. Und ich hatte dann mehr oder weniger von jetzt auf gleich Knieschmerzen entwickelt, im rechten Knie, in Endrange. Also so ein stechender Schmerz, ich würde mal sagen so ein 5 bis 6 von 10, volles Bewegungsausmaß war nicht mehr möglich. Und es war für mich einfach mal interessant festzustellen, wie das jetzt aus der Perspektive eines leidenschaftlichen Sportlers ist, wenn man eingeschränkt wird durch Schmerzen. Hatte ich zuvor sonst wirklich in dem Ausmaß nie erlebt. Und ich sage den Leuten ja immer so gerne im Coaching, ja, probier mal den Fokus von dem Gebiet wegzunehmen. Und wenn man dann selber mal erlebt, zum Beispiel, ich liebe ja Kniebeugen zu machen, und du merkst dann, du kannst keine Kniebeugen mehr im vollen Bewegungsumfang machen, dann schränkt dich das ein. Und du denkst automatisch den ganzen Tag mehr oder weniger an das Knie. Und das einfach mal aus der persönlichen Perspektive zu erleben und die ganzen Prinzipien, die ich unterrichte, an mir selbst anzuwenden, das war super spannend. Also ich habe in meinem Buch 6 Stellschrauben erwähnt, wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Und dann halt zum Beispiel mit der Stellschraube Komplexität zu arbeiten, einfach mehr isolierte Übungen zu machen, mit der Stellschraube Range of Motion zu arbeiten, dass ich den Bewegungsumfang temporär angepasst habe, etc., etc. Das war einfach Proof of Concept, sage ich mal. Für mich sehr schön zu erleben, dass es auch funktioniert, was ich gelesen habe bisher und vermittle, an mir selbst zu bemerken, dass es funktioniert, war einfach schön. Und es ging eine Weile, muss ich echt sagen, also 5 Monate oder 6 Monate habe ich mit dem Knie rumgemacht. Aber viele Leute machen ja den Fehler, sage ich mal, dass sie sich so massiv davon einschränken lassen und so unflexibel sind, dass sie den Sport dann zum Beispiel lassen. Und das ist vielleicht eine ganz wichtige Message. Ich habe mein Training dann angepasst, nachdem das war. Und seitdem hat es mich im Training nicht mehr gestört. Ich habe weiterhin meine 4 bis 6 Einheiten pro Woche gemacht, ohne Probleme. Ich habe natürlich keine Snatches oder sowas gemacht in der Zeit, das ist klar, aber es gibt ja zig weitere Übungen, die man machen kann. Und da habe ich einfach die Übungen etwas ausgetauscht und konnte weiter trainieren und habe mich dann langsam rangetastet, wieder die Range of Motion zu erhöhen und die Komplexität der Übung zu erhöhen und dann lief es wieder.
Dann ging es wieder.
Ja.
Das ist echt, echt spannend zu sehen. Du hattest eigentlich ja viel Zeit in deinem Leben, wo du nicht so wirklich Schmerzen erleben musstest. Sagst ja selber, Gott sei Dank, es macht ja auch keinen Spaß, Schmerzen zu haben.
Ja.
Dann wart ihr echt eine lange Zeit auf Bali. Das klingt schon echt paradiesisch. Also, wow.
Kann ich empfehlen.
Ja, das möchte ich mir auch mal ansehen. Generell möchte ich in die Richtung mal kommen, auch weil es da familiäre Verbindungen gibt.
Ja.
Aber gut, zurück zu dir. Ja, und dann hast du zum ersten Mal in deinem Leben echt auch gar nicht so kleine Schmerzen entwickelt. Also du hast gesagt schon 5, 6 auch auf einer Skala von 0 bis 10. Also
In
echt,
Endrange halt. Nicht
ja.
Dauerzustand, sondern halt, wenn man in die Position reingegangen ist.
So in
Ja.
Provokationsstellung.
Ja.
Ja. Aber das war dann schon nicht so ganz angenehm. Und
Nee,
hast.
überhaupt nicht. Und dann trotzdem zu sagen, kein bildgebendes Verfahren. Das ist ja auch so was, wieder Prinzip an mir selbst angewendet. Ich hatte kein akutes Trauma, sondern das war wirklich mehr oder weniger von jetzt auf gleich. Ich habe in der Trainingseinheit auch nie was gemerkt, sondern dann am nächsten Tag aufgestanden und irgendwie tat es total weh. Und ich empfehle den Leuten, die mich fragen, häufig, kann man nicht immer sagen, aber lass uns doch erstmal die konservativen Wege probieren. Wenn jetzt keine Red Flags bestehen, sehe ich jetzt aktuell keinen Mehrwert darin, ein Bild zu machen. Habe ich bei mir dann eben entsprechend auch so gemacht. Ich weiß bis dato nicht, was das war. Ist mir letztendlich auch gar nicht so wichtig, weil ich mir selbst den Stempel einer Pathologie nicht aufsetzen möchte, dass mein Meniskus beschädigt ist oder sonst irgendwas. Genau.
Selbst wenn, hat es ja konservativ funktioniert. Sprich, am Ende ist es wahrscheinlich immer irgendwie eine Art von unspezifischer Schmerzsymptomatik, dann halt am Knie.
Ja,
Also
ja.
selbst wenn jetzt ein bildgebendes Verfahren irgendwas zeigt, heißt es ja nicht, dass es uns über die Hintergründe wirklich was erzählen kann. Es ist ja
Ja.
auch immer nur eine Vermutung.
Ja, absolut. Nur wenn man dann halt Schmerzen hat, da ist es ja häufig so, dass die Patientinnen erzählen, ich wüsste einfach gern, was es ist. Wenn man halt starke Schmerzen hat, bei mir waren sie jetzt nicht übermäßig stark, ne, aber wenn es einen auch über einen längeren Zeitraum plagt, es geht nicht wirklich voran, dann wollen die Leute einfach wissen, was ist es denn? Und dann kann das schon zum Problem werden, weil das bildgebende Verfahren ja häufig dann nur auf der betroffenen Seite gemacht wird. Angenommen, Auffaserung des Meniskus wird festgestellt oder irgendein Riss im Meniskus. Dabei kann es sehr gut sein, dass es auf der anderen Seite genauso aussieht, weiß jetzt halt nicht. Und dann denken sie, ja, okay, ist ja klar, mein Meniskus, daher kommen die Schmerzen.
Oder dass der Meniskus schon Jahre vorher so ausgesehen hat und
Genau.
man wusste es gar nicht.
Ja.
Das, ja, das ist echt eine Schwierigkeit, mit der wir immer wieder dann auch zu kämpfen haben. Du hast erzählt, es hat dann doch relativ viel Aufmerksamkeit erstmal doch gefordert von dir. Du konntest manche Dinge nicht mehr so durchführen, wie du es wolltest. Und klar, du hast dir sehr viel angelesen dazu, hattest durchaus da schon eine große Expertise, die du auch weitergibst. Aber plötzlich warst du in der Situation, dass du es auch für dich anwenden musstest. Wie war das? Also, wie hast du es erlebt, plötzlich ja in der betroffenen Rolle zu sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dann versucht, Strategien zu entwickeln, die es mir leichter gemacht haben, meinen Fokus nicht die ganze Zeit aufs Knie zu legen. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Coaching immer versuche, insbesondere in der Anfangsphase zu erreichen, dass wir, ich nenne die immer Quick Wins, dass wir einen schnellen Erfolg erzielen, durch gewisse Anpassungen. Bedeutet, wenn wir jetzt das Training einer Person anpassen, die aktuell Schmerzen hat, dahingehend, dass sie weiter trainieren kann, ohne Schmerzen, durch Anpassung der Range of Motion, Tempo, Komplexität etc., dann ist das schon ein direkter Quick Win, der dann eben wieder Vertrauen zum Beispiel ins Knie schenkt. Ne? Weil wenn man dann so, sonst denkt, ja, ich habe ja Knieschmerzen, mit meinem Knie ist gerade nicht alles in Ordnung. Nee, 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 du hast gerade Knieschmerzen, dein Körper ruft nach Veränderung, heißt aber nicht, dass du dein Knie jetzt nicht mehr belasten kannst. Und wenn wir das der Person sagen, ist es schon mal schön, aber wenn die Person das erfährt, hey, wenn ich 90 Grad Kniebeugen mache, dann ist alles komplett okay. Ich habe keinen Flare-up danach, auch am nächsten Tag alles in Ordnung, fühlt sich sogar richtig gut an danach, dann ist das eine richtig, richtig gute Sache. Und das habe ich bei mir probiert, um die Frage abzuschließen und immer weitere Strategien entwickelt, die es mir leichter gemacht haben, damit umzugehen.
Richtig, du hast einfach die Range of Motion nicht mehr so tief gesetzt, also nicht mehr Ass to Grass, sondern halt Box Squats oder ähnliches.
Ja, zum Beispiel. Oder halt eine Zeit lang Split Squats gemacht. Da kommst du ja eh, also wenn du jetzt kein Knees over Toes des Todes machst, kommst du ja nicht so weit in die Knieflexion wie bei einer Ass to Grass Kniebeuge. Ansonsten mit Tempo auch viel gearbeitet, ne? So die exzentrische richtig schön ausgekostet, weil da sowieso mehr Stimulus stattfindet für Hypertrophie. Und das war mein Ziel zu diesem Zeitpunkt. Und dann konnte ich mit weniger Gewicht die gleiche Ermüdung, den gleichen, wenn nicht besseren Hypertrophie-Reiz setzen. Genau solche Sachen habe ich dann gemacht.
Du hast dein Training angepasst und dann diese Quick Wins auch für dich erreicht. Also du konntest direkt wieder Kontrolle übernehmen über dein Problem und vor allem konntest du es selber erleben in dem Moment. Und dieses Erlebnis ist ja auch für deine Coaches ganz, ganz wichtig,
genau.
dass die wirklich sich als wirksam erleben, was das eigene Problem angeht und nicht nur irgendwann in der Zukunft vielleicht irgendein Ergebnis, das dasteht, sondern dass es auch schnell und spürbar zu einer Veränderung kommt. Und das Vertrauen in den Körper und in die eigenen Fähigkeiten auch gestützt wird dadurch.
Ja. Das ist einfach das Allerschönste daran, dieses Facettenreiche am Thema Schmerz. Es ist nie genau gleich. Und es sind so viele Faktoren, die einen Einfluss haben, was dir so viele Möglichkeiten gibt, daran zu arbeiten. Das fasziniert mich einfach total. Man lernt nie aus.
Das ist das Spannende dran, dass es so viele unterschiedliche Einflüsse gibt und dadurch für uns auch so unglaublich viele Möglichkeiten.
Ja.
So wahnsinnig viele Wege, die wir beschreiten können. Das macht es ja so spannend.
Ja.
Kannst du einen Einblick geben, wie du arbeitest? Also du hast ja diese zwei Bereiche, zum einen die Klienten an sich, aber auch den Bereich, in dem du dein Wissen weitergibst.
Ja. Dann
du
fangen
bist
wir
ja
mal
nicht in einem klassischen Physio-Setting.
Nee, das bin ich nicht. War ich aber. Für 2 Jahre bin ich auch sehr dankbar für die Erfahrung, aber ich ziehe das jetzt vor, so wie ich das jetzt aktuell mache. Ich betreue meine Klientinnen aktuell nur in Anführungsstrichen online. Nur in Anführungsstrichen, weil ich denen dadurch eine bessere Therapie liefern kann, eine intensivere Therapie liefern kann, als in den allermeisten Fällen im gesetzlichen System, das hier angeboten wird, weil ich 24/7 mehr oder weniger für die erreichbar bin und ständig ihre Pläne anpasse, basierend auf all diesen Stressoren, die zu Schmerzen führen können. Wenn der Lebensstil der Person sich verändert oder die Umstände sich ändern, dann kann es sinnvoll sein, auch das Training anzupassen, wenn man jetzt nur das Training als Variable nimmt. Genau, also ich arbeite online mit meinen Sportlerinnen zusammen. Ich arbeite eigentlich nur mit sportlich aktiven Menschen. Und über eine Coaching-App schreibe ich denen ihre Trainingspläne. Dann, je nachdem, was für ein Coaching-Modell sie wählen, haben sie 4 oder 1 Call mit mir pro Monat, wo wir dann nochmal den ganzen Monat oder die ganze Woche Revue passieren lassen. Und da geht es sehr viel um Schmerzedukation. Wie können wir die Erfahrungen im Bereich Schmerz, welche die Person gemacht hat im Laufe der Woche oder des Monats, in einen relevanten Kontext für die Person packen? Also ich rede jetzt nicht einfach über Schmerzedukation, sondern versucht es immer in einen relevanten Kontext zu packen für die Person. Weil ansonsten kommt meine Message auch nicht so richtig gut rüber. Und dann begleite ich die eben so lang, bis sie ihre Schmerzen selbst bewältigen können. Ich rede nie von schmerzfrei, auch wenn das ein marketingmäßig ein guter Slogan wäre, dass ich meine Sportlerinnen schmerzfrei mache. Aber ich rede von, ich helfe dir dabei, deine Schmerzen langfristig zu bewältigen. Das ist ein großer Unterschied, finde ich, weil das eine ist ein leeres Versprechen, das du in vielen Fällen nicht einhalten kannst und was auch gar nicht erstrebenswert ist, weil es ist nicht langfristig machbar. Deswegen kannst du nur enttäuscht werden. Da haben wir im Classroom-Interview auch schon zusammen drüber gesprochen. Deswegen, ich rede mit Ihnen darüber, wie Sie Ihre Schmerzen besser verstehen können, wie Sie Strategien zur Selbstwirksamkeit, also wie Sie Selbstkontrolle über den Schmerz entwickeln können und wie Sie es auch selbst flexibel anpassen können, je nachdem, welche Schmerzintensität da ist, wo der Schmerz ist, wie Sie damit eben umgehen können. Das ist eben der Teil des Coachings, den ich mache. Und ansonsten eben diese Weiterbildung von Therapeutinnen und Trainerinnen, insbesondere aktuell in Form des Classrooms, meiner evidenzbasierten Lern- und Community-Plattform, aber durchaus auch Dinge wie Seminare und Workshops.
Da ist ein ganzer Haufen, wo es ganz viel darum geht, mit Menschen in Interaktion zu treten.
Ja.
Auf der einen Seite wirklich deine KlientInnen, die schon vor allem sportlich aktive Menschen sind, bei denen du immer versuchst, die Information rüberzubringen. Und zwar wirklich an die Person angepasst. Was braucht dieser Mensch, um sein Problem besser zu verstehen? Das ist dir sehr wichtig, denn am Ende geht es dir nicht darum, die Leute schmerzfrei zu machen. Das kann eine Tablette vielleicht auch, sondern dir ist wirklich die Bewältigung wichtig, die Befähigung, selber damit umzugehen. Selber einen Plan irgendwann anpassen zu können, selber, ja, das Ganze zu bewältigen. Weil es auch ehrlicher ist als das Versprechen der Schmerzfreiheit.
Ja, absolut.
Und dazu willst du auch andere TherapeutInnen befähigen, dass auch die das besser weitergeben können, dass sie mit den Schmerzen, mit denen Menschen zu ihnen kommen, besser umgehen können, realistischer umgehen können und das Ganze ja an mehr Selbstwirksamkeit koppeln können. Das hast du eben in Form eines Online-Classrooms umgesetzt, wo man sich austauschen kann, wo man auch ganz viel Wissen tanken kann. Aber natürlich passiert das auch mal live in einem Workshop und ähnlichen Dingen. Auch da bist du ganz aktiv unterwegs.
Ja. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, insbesondere, du hast ja das Wort rüberbringen erwähnt, in den letzten, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Jahren ist das Thema Kommunikation und damit einhergehendes Thema Psychologie so interessant und relevant für mich geworden, weil letztendlich die Message an sich, was jetzt die Schmerztherapie angeht, basiert ja auf einigen Grundprinzipien, die man auf ganz viele Dinge anwenden kann. Wenn es jetzt nur darum ginge, diese Message zu übermitteln, dann könnte ich das ganz trocken machen. Ne? Das ist nicht wirklich zielführend. Und das Spannende für mich ist, wie verändere ich meine Kommunikation, meine Wortwahl, basierend darauf, mit welcher Person ich es zu tun habe? Wie kann ich einen Rahmen schaffen mit Metaphern, Analogien, der so greifbar und nah für die Person ist, der sie wirklich tangiert, damit die Nachricht ankommt und Thema Verhaltensänderung ist so groß bei mir geworden. Nur so schaffe ich auch wirklich eine nachhaltige Verhaltensänderung, wenn es emotional bedeutend ist, die Information. Weil die Information an sich, wie ich schon gesagt habe, die kann jeder andere auch vermitteln. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber wie machst du sie relevant und emotional bedeutsam für die Person in dem Kontext, in dem sie gerade ist? Und das finde ich, also, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut so ungefähr.
Da geht es mir ähnlich. Da geht es mir ähnlich. Also du strahlst es auch aus. Also das merke ich, wie sehr du gerade dafür brennst, wie relevant dieses Erleben für dich ist, dass du merkst, die Info an sich, der Inhalt, der ist es eigentlich gar nicht. Also ja klar, irgendwie auch. Natürlich ist es wichtig, dass der Inhalt rüberkommt. Also dass der von dir zur anderen Person irgendwie transferiert werden kann. Aber der Transfer, der ist es. Der ist das, was viel spannender ist und auch viel schwieriger ist und so viel persönlicher ist. Denn die Info kann eine total kurze sein. Sowas wie, du darfst dein Knie strecken, auch wenn es weh tut. Das kann sein, dass das ganze Inhaltliche ist, was rüberkommen muss. Dann könnte man jetzt sagen, okay, man begegnet dem Mensch, sagt diesen Satz und jetzt ist alles gut. Aber wir wissen es, das ist eben nicht so. Das Spannende ist, wo hole ich den ab? Wie finde ich überhaupt raus, dass es dieses Detail ist? Wie komme ich da hin? Welche Dinge hat der Mensch schon verstanden? An welchem Punkt ist er? Was tangiert ihn dabei? Merkt er überhaupt selber, was ihn so einschränkt? auch wenn er jetzt hier sitzt und sagt, naja, ich möchte halt schmerzfrei sein, was ist es, was er wirklich will? Und wie kommst du mit ihm oder ihr da dann auch hin? Das ist das Spannende. Wie könnt ihr gemeinsam auf diese Reise gehen? Gemeinsam all das Wissen, das es vielleicht gibt, erkunden und dann den entscheidenden Punkt finden und erlebbar machen, um den es dann wirklich geht.
Ja, absolut. Und da muss ich sagen, da beneide ich dich sehr, dass du gerade Psychologiestudium machst du doch gerade noch, oder habe ich das falsch in
Erinnerung? So ist es, so ist
genau,
es.
Genau, das ist wirklich extrem cool. Und meine Frau ist ja auch Psychologin, macht jetzt gerade noch systemisches Coaching als Add-on dazu und das begeistert mich einfach enorm. Da will ich auf jeden Fall auch noch deutlich mehr in diesen Bereich reingehen.
Da siehst du ganz viele spannende Dinge, die du auch für dich nutzen kannst und die du noch besser kennenlernen willst.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Gab es denn so ein für dich so ein Moment, wo da der Groschen gefallen ist? Also, wo du gemerkt hast, es ist gar nicht so sehr der Inhalt der Message, sondern es ist die Verpackung oder der Vorgang, die Interaktion, die den Ausschlag gibt. Gab es da so ein Ereignis?
Also mir fällt jetzt halt ein akutes Ereignis ein. Ich weiß nicht, womit es angefangen hat damals, aber ich habe ja überwiegend mit chronischen Schmerzpatientinnen zu tun, auch wenn ich das in ihrem Kontext, das Wort chronisch, jetzt nicht erwähne, wenn es geht. Und da ist es tatsächlich so, dass Thema Angstvermeidung einfach unfassbar oft vorkommt. Und gerade bei Sportlerinnen, wo diese Relevanz und diese emotionale Wichtigkeit, was Bewegung angeht, da ist, wie kann man es dann schaffen, diese Person, also einen Rapport mit der Person aufzubauen und die Kommunikation eben so zu wählen, dass du sie wirklich packst und sie das Vertrauen durch dich in sich selbst wiederfindet. Und das passiert auf, würde ich sagen, täglicher Basis durch diese Arbeit mit solchen Leuten, die so viel Angst haben, weil der Sport ihnen so wichtig ist. Wie bringst du dann die Message rüber, dass, okay, Schmerzen nicht gleich Schaden? Okay, habe ich denen erzählt und jetzt? Habe ich vielleicht kognitiv verstanden, aber was ist, wenn es bei mir doch so ist? Aber ich glaube, dass es bei mir doch so ist. Wie gehst du damit um? Das mache ich täglich und deswegen ist es gerade ein akuter Fall, von dem ich gesprochen habe, aber habe ich wirklich täglich mit zu tun, dass ich merke, die Art und Weise, wie ich mit der Person kommuniziere, ist das A und O, um ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen und eine nachhaltige Verhaltensänderung zu fördern.
Die Basis, die muss stimmen. Die Kommunikation, der Umgang mit den Menschen, das ist der Schlüssel und das merkst du jeden Tag aufs Neue. Also das ist jetzt nicht was mal an einem Punkt begonnen hat, sondern das merkst du wirklich jeden Tag. Ja. Dass eben, ja, wie die Info, dass das Knie belastet werden darf, allein halt nicht reicht.
Ja, und das finde ich so spannend, weil die Kommunikation, mit der wir ja jeden Tag, den ganzen Tag zu tun haben, egal ob bewusst oder unbewusst, egal ob verbal oder nonverbal, sie ist omnipräsent. Und wie gut ist unsere Ausbildung in diesem Bereich? Und da kann ich zumindest für meine Erfahrung bisher sprechen, die ich da gemacht habe in Bachelor-, Masterstudium. Das ist verhältnismäßig lachhaft. Also was für einen kleinen Bestandteil das macht. Ja, wir hatten das teilweise auch mal, das Wort Motivational Interviewing ist gefallen, aber das ist so gering und wir fokussieren uns stattdessen auf einen so kleinen Teil der Therapie, sind dort hyperfokussiert darauf, dass es ja genau dieser und dieser Test für die Schulter sein muss. Okay, ich glaube, das geht ein bisschen am Ziel vorbei. Nicht, dass diese Tests immer irrelevant werden, sage ich damit nicht, sondern der Stellenwert der Kommunikation in Relation zu anderen Dingen, die wir oft machen als TherapeutInnen, ist für mich ist das unverhältnismäßig.
Das Verhältnis passt nicht. Es ist so viel Fokus auf das Auseinanderklauben von Strukturen. Schultertests sind ja dafür ein Paradebeispiel, wo es gefühlt für jede noch so kleine Struktur, für jede noch so kleine Sehne einen Test gibt. Beziehungsweise der Versuch da ist, dass es diese Tests gibt, denn am Ende sind die ja häufig in ihrer Aussagekraft mindestens stark limitiert. Und selbst wenn sie uns verraten, welche Stelle jetzt gerade sich provozieren lassen könnte, geht es oft am Thema vorbei. Es ist häufig gar nicht relevant für die Bewältigung der Schmerzen, wenn ich da auch wieder aufgreife. Viel entscheidender ist es, mit den Menschen vorwärts zu kommen, eine Verhaltensänderung hinzukriegen, das Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen, eine bessere Strategie zu finden. Und die Werkzeuge, die wir dafür gelernt haben, die sind dürftig bis nicht vorhanden. Also
ja, ja.
Auch wenn so ein Konzept wie Motivational Interviewing mal erwähnt wurde, und man muss dazu sagen, Motivational Interviewing ist deshalb ein Konzept, das ich sehr gern mag, weil man es noch verhältnismäßig schnell lernen kann. Sprich, es ist ja ein sehr, sehr effizient erlernbares Konzept und dennoch sind die kürzestmöglichen Kurse, die es eigentlich dazu gibt, 9 Tage lang.
Mhm.
Und wirklich 9 Tage nur dieses Thema. Dann habe ich eine Hoffnung, dass ich besser kommuniziere, die in meinen Augen einiges an Potenzial hat, sich aber auch durchaus noch beweisen muss. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem ganzen Studium. Aber selbst im Psychologiestudium ist es ja so, dass du sehr, 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 sehr viele Dinge ausprobieren, üben, lernen musst, um dann in kleinen Schritten vorwärts zu kommen.
Ja.
Das ist echt nicht ohne. Und obwohl es so ein Schlüsselmoment für uns als Therapeuten ist, ist es halt in der Gewichtung gar nicht wirklich drin.
Ja, und nochmal das Schulterbeispiel von vorhin, ich finde es einfach so genial, wenn sich da so versteift darauf wird, was für eine Struktur es ist. Wie du gesagt hast, du kannst es sowieso nicht präzise feststellen durch diese Provokationstests, die man macht. Die sind sehr sensitiv, aber nicht sonderlich spezifisch. Und wie dann die Therapie am Ende aussieht, das ist ja immer das, ich sag mal, das Lustige daran. Dann sagen sie, oh ja, ja, ist auf jeden Fall die lange Bizepssehne. Okay, dann sage ich, okay, wie sieht jetzt deine Therapie aus? Ja, ich mache die und die Übung für die Schulter und den Schultergürtel und sowas. Dann sage ich, okay, gut. Und was ist, wenn es jetzt die Bursa gewesen wäre? Ja, dann würde ich Übungen für die Schulter machen. Ah ja, okay. Und was ist, wenn es jetzt eine Sehne gewesen wäre? Ja, also ich würde Übungen für die Schulter machen. Ja, okay. Also die Therapie sieht dann letztendlich so gleich aus, also wirklich, wenn du dir die Protokolle in den Studien anguckst, speziell für die Supraspinatussehne, speziell für die Infraspinatussehne oder sonst was, die sind 1:1 gleich. Und deswegen sage ich auch, dieses Beispiel ist perfekt, weil es ist nicht das Übungsprogramm an sich. Wie kannst du der Person wieder Vertrauen in die Schulter geben und ihr sagen, es ist gar nicht so wichtig, welche Struktur es ist? Lass uns doch schauen, wie wir es erreichen können, dass du deine Schulter wieder in deinen Alltag integrieren kannst, dass du wieder den Aktivitäten nachgehen kannst, die dir wichtig sind. Natürlich, wenn es für dein Wohlbefinden wichtig ist, einen Test gemacht zu haben, um andere Dinge auch ausschließen zu können. Lass uns das machen. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde es unverhältnismäßig ist einfach das perfekte Wort dafür.
Und das, wo du einen relativ langen Weg da auch schon gegangen bist. Also du hast ein Bachelorstudium, ein Masterstudium gemacht und auch da waren diese Anteile eher vernachlässigbar. Das Schulterbeispiel zeigt es halt perfekt. Denn wenn ich mir jetzt diese PatientInnen vorstelle, wie die bei mir in der Praxis ankommen, dann scheitert es nicht daran, dass ich die Struktur nicht erkenne. Gut, ich muss selbst reflektiert sagen, ich vermute es. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist ja durchaus möglich, dass ich Dinge einfach nicht sehe. Aber meine persönliche Einschätzung ist schon die, es scheitert eher daran, dass ich die Menschen nicht abgeholt kriege, dass die es nicht schaffen, Dinge zu Hause umzusetzen oder dass ich nicht das passende Programm und nicht die passende Kommunikation gewählt habe. Also da passiert es halt, dass jemand von mir eine Übung kriegt, die ich für super toll halt und er oder sie halt gar nicht oder nicht versteht, wieso das jetzt Sinn machen wird, dann wird die halt auch nicht gemacht. Und klar habe ich dann möglicherweise auch keinen Effekt.
Ja.
Nur das möchte ich den Menschen nicht vorwerfen, denn das ist meine Verantwortung in der Therapie, da nachzuforschen und zu gucken, welchen Weg können wir möglicherweise gehen oder auch nicht gehen. Also tatsächlich habe ich ein Gegenbeispiel, das gar keins ist, das total gut dazu passt. Ich hatte dieses Jahr eine Patientin mit einem relativ spezifischen Schulterproblem. Normalerweise kommen die ja mit Schwierigkeiten, die sich so langsam entwickelt haben. Sie ist gestürzt, hat sich dabei abgestützt und hat sich in der Schulter eine Sehne verletzt. So. Es ging ihr relativ gut, hatte halt die üblichen Beschwerden mit Armheben, konnte ein paar Dinge im Alltag nicht machen, hatte nachts immer wieder mal Schmerzen, so in längeren Dauerpositionen. Meine Einschätzung war so, naja, 8 bis 12 Wochen werden wir schon daran arbeiten müssen. Sie ist sehr aktiv, hatte direkt in meinen Augen sehr gute Compliance. Also ich habe das mit einer sehr, sehr guten Prognose eingeschätzt. Also im Hinterkopf eher so, naja, so wie die sich verhält, ist es wahrscheinlich egal, was wir machen. Die wird schon wieder. So. Tatsache ist, sie wurde nicht. Also, die wurde halt echt nicht besser. Ja, ein bisschen. Das würde ich schon fast eher da einordnen, dass sie halt auch mir ein besseres Gefühl geben wollte. Aber sie war irgendwann echt frustriert. Sie hat echt sich reingekniet. Musste manchmal sogar eher ein bisschen bremsen, dass sie nicht zu viel macht. Sie hat die Dinge umgesetzt. Sie war fleißig dabei. Sie war auch zuversichtlich. Aber ja, nach 12 Wochen waren wir halt nicht wirklich weiter. Dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, hey, pass auf, es hat sich jetzt im besprochenen Zeitraum nicht so entwickelt, wie ich mir das erhofft hatte und wie wir auch die Erfahrung so machen. Ich würde jetzt den Zeitraum noch etwas verlängern. Also 2 Wochen war ich bereit, auch dran zu hängen, aber dann war es mir wichtig, dass sie nochmal zum Arzt geht und das weiter abklärt. Das Ende vom Lied war, sie wurde operiert. Sie kam dann allerdings wieder zu mir. Gab damals sogar noch ein kleines Präsent. Also sie hat sich echt bedankt für eine Therapie, die nicht erfolgreich war, rein symptomatisch gesehen. Und erst jetzt, Monate nach der OP, kann sie es handeln. Also jetzt ist sie im Alltag ohne Beschwerden. Sie kann den Arm wieder heben, sie kann schwimmen, sie kann alles wieder machen. In dem Fall war echt erst die OP notwendig. Aber wir konnten durch eine offene und ehrliche Kommunikation eine Basis schaffen, die auch das handeln konnte. Das war eine spannende Erfahrung, denn das fällt ja deshalb nicht weg. Also auch wenn es vielleicht ein spezifisches Problem ist oder zumindest eins, das wir so gerade nicht in den Griff kriegen. Es ist ja kein persönliches Versagen dann, sondern eine Möglichkeit, mit den Menschen gemeinsam einen Weg zu beschreiten und da vorwärts zu kommen. Das denke ich, hätte ich würde sagen, vor 2, 3 Jahren so nicht handeln können, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr treffendes Beispiel.
Ja, die Kommunikation macht es am Ende aus. Immer wieder. Was ist denn dein wichtigster Kniff in der Kommunikation? Was würdest du sagen, ist das, worauf du am allermeisten achtest?
Also ich achte sehr viel darauf, dass ich weniger rede als die andere Person, weil ich nur dann Dinge erfahre, wenn ich nicht rede. Wenn ich rede, kommen Dinge raus, die ich schon weiß. Und wenn ich nicht rede, kriege ich neue Informationen, die relevant sind. Und dafür ist es wichtig zuzuhören, aktiv zuzuhören und offene Fragen zu stellen und wirklich interessiert zu sein.
Echtes Interesse und wirklich zuhören, das ist der Schlüssel. Wie hast du es gelernt?
Also natürlich auch durchs Lesen von Fachmaterial in diesem Bereich und dann entsprechend anwenden. Aber wirklich überwiegend, da wären wir wieder beim Thema Verhaltensänderung, durch die Selbsterfahrung, was für einen massiven Unterschied es macht, je nachdem, wie viel Mühe du dir gibst für die Interaktion. Wenn du die ganze Zeit geschlossene Fragen stellst und du hauptsächlich redest die ganze Zeit, dann wird überhaupt kein gutes Verhältnis mit der Person zustande kommen. Und das wird sich dann auch in der Therapie und in den Therapieerfolgen bemerkt machen. Und seither, also seitdem ich mich so stark auf die Kommunikation fokussiere, sehe ich auch, wie die Behandlungsergebnisse besser werden. Und wenn du eben so eine, ich sag mal, so eine positive Konditionierung auch hast, dann machst du das natürlich weiter so. Und verfeinerst es. Ja. Ganz rational ausgedrückt.
Du merkst wirklich, dass die Behandlungsergebnisse dadurch einfach auch besser werden. Also es ist jetzt nicht einfach ein theoretisches Konstrukt, sondern ganz praktisch läuft es besser im Alltag. Du kriegst besseres Feedback, du merkst, dass du den Menschen doch noch einen Schritt weiterhelfen kannst als vorher. Und dann machst du es auch gerne weiter.
Ja. Viele Leute fühlen sich am Schmerzbereich einfach nicht gehört und verstanden, weil in unserem Gesundheitssystem es so ist, dass die DienstleisterInnen zu wenig Zeit haben. Und wenn dann mal jemand da ist, der wirklich zuhört, dann ist das schon eine wahnsinnige Therapie. Die viele Leute wollen nicht wieder irgendeine neue Lösung vorgeschlagen bekommen, sondern sie wollen erstmal gehört und verstanden werden. Und dann ist, wie du gesagt hast, die Basis da, auf der man aufbauen kann. Ansonsten denken die wieder, ach komm, wie gut kann die Therapie sein? Er hat mich doch nicht mal angeguckt oder er hat mich doch nicht mal fertig erzählen lassen oder sowas. Das kann doch dann nicht funktionieren. Und da wären wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Und wir wissen ja, dass die Erwartungshaltung einen Rieseneffekt auf die Ergebnisse der Therapie hat. Wenn die Leute denken, eine OP funktioniert, dann funktioniert eine OP deutlich, deutlich, deutlich besser, als wenn sie denken, sie funktioniert nicht. Da gibt es ganz viele Papers dazu.
Die Erwartungshaltung,
Ja.
das zeigt sich wirklich auch bei Operationen, aber auch bei ganz vielen anderen Interventionen. Wenn die Menschen damit rechnen, dass es hilft, dann steigt die Wirkung tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen deutlich an. Das gilt
Ja.
auch für uns. Und wenn wir die nicht erfassen oder abholen, dann passiert auch nicht so viel. Das ist wirklich ein tatsächlich messbarer Effekt.
Ja, da finde ich die ICE-Methode ganz cool, also ICE. Welche Ideen, also Ideas hat die Person? Mit welchen Ideen, mit welchen Infos kommt sie schon in die Therapie? Welche Concerns, also welche Bedenken hat die Person? Und welche Expectations, also welche Erwartungen? Und wenn du diese drei Dinge erfasst hast, dann hast du auch schon mal wieder eine bessere Grundlage, um die Therapie entsprechend aufzubauen. Weil wenn du dann wieder mit deinen ganzen Informationen um die Ecke kommst und davor gar nicht gefragt hast, was die Person schon weiß, oft ist es so, dass Leute im, ich sag mal, chronischen Schmerzbereich so viel über diese Problematik schon gelesen haben, mehr als du selbst, dann brauchst du nicht mit deinem verhältnismäßigen Halbwissen um die Ecke kommen, wenn die Person eh das alles schon weiß. Wieder zum Thema, du weniger schnacken, die Person mehr schnacken.
Die Leute sollten reden. Ja, die ICE-Methode finde ich da wirklich, wirklich ein klasse Tool, weil man sich es damit einfach gut merken kann.
Ja.
Informationen, Concerns, Expectations. Also erstmal, wirklich abfragen und zuhören. Welche Infos sind denn schon da? Ja. Aber auch welche Bedenken und am Ende welche Erwartungen. Denn das kann total unterschiedlich ausfallen. Und selbst nach langem Zuhören ist es manchmal so, dass man eine Erwartung im Kopf hat, die der andere haben könnte. Und wenn man sie dann abfragt, sieht die ganz anders aus. Und wir können es halt nur rausfinden, wenn wir die Menschen einfach fragen und dann zuhören.
Ja. Und du brauchst aber ein gutes Vertrauensverhältnis. Und das ist ja das Interessante, damit du auch ehrliche Antworten bekommst. Also, du kannst diese Dinge abfragen, wenn aber eure Grundlage, euer Rapport nicht gut ist, aus irgendwelchen Gründen, weil du keinen Augenkontakt mit der Person hast, weil du sie nicht angemessen begrüßt hast, als du in den Raum gekommen bist, oder, dann antwortet die Person vielleicht auf die Fragen, gibt dir aber falsche Antworten und dann hast du auch wieder nichts gewonnen.
Ohne das Vertrauensverhältnis kommst du da auch wieder nicht ran.
Ja.
Du hast da die Kontaktaufnahme erwähnt, auch den Augenkontakt, die persönliche Begrüßung. Hast du dafür ein Setting, das du nutzt? Also wie gehst du das an?
Das ist eine spannende Frage. Habe ich auf jeden Fall keine bewusste Antwort darauf, dass ich immer die Person direkt anschaue und ihren Namen erwähne, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe kein System dahinter, sage ich mal. Sorry.
Du gehst es ganz, ganz natürlich an.
Ja.
Und guckst einfach, dass du offen und zugewandt den Menschen begegnest, ohne dir vorher lange und breit Gedanken zu machen, wie jetzt dein erster Satz aussieht, sondern so, genau, wie du auch in anderen Situationen Menschen begegnest.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich so ein paar Grundprinzipien, an denen man sich orientieren kann oder die man sich zunutze machen kann. Eben wie Augenkontakt oder die Gestik der Person imitieren, sage ich mal, so wie sie sich eben verhält. Deine Wortwahl anpassen. Wenn das jetzt eine Person ist, die ganz stark Hochdeutsch spricht und du kannst auch Hochdeutsch sprechen, dann kann es sinnvoll sein, sich etwas anzupassen. Gemeinsame Interessen finden und darüber sprechen, damit eine emotionale Beziehung zwischen euch stattfinden kann. Ah, er liebt auch American Football zum Beispiel. Weiß jetzt, dass das bei dir der Fall ist. Genau, solche Dinge eben, den Namen der Person sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Aber das sind natürlich Dinge, die man nutzen kann. Aber bitte nicht so versteift. Also nie, bei manchen Leuten, finde ich zumindest, merkt man das extrem, wenn die zwanghaft probieren, den Namen der anderen Person ständig zu erwähnen. Zum Beispiel, wenn du bei O2 anrufst und sie dann jedes Mal deinen Namen nach ungefähr jedem Satz sagen. So bitte nicht. Nichts gegen O2. Kann auch überall anders passieren. Aber ja, bitte nicht zwanghaft probieren. So wie es natürlich reinpasst.
Die geben sich Mühe dabei und es kommt unnatürlich rüber. Und
ja,
dann ist es eher eine Verschlimmbesserung,
ja,
statt ein echter Gewinn.
Ja,
das ist wichtig. Also authentisch bleiben ist absolut entscheidend.
Ja.
Das ist wahrscheinlich was auch durch das Üben vor allem möglich ist. Also das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, dass also meine ersten Gehversuche mit Motivational Interviewing waren sehr technisch orientiert und sehr darauf ausgelegt, eine Gesprächstechnik, Skalierungsfragen oder was auch immer zu stellen, dann genau in eine bestimmte Richtung vorzugehen. Und ich hatte selber dann das Gefühl, dass das total künstlich ist und überhaupt nicht so ankommt, wie ich es mir eigentlich erhofft hat.
Ja.
Und das hat schon eher eine Distanz geschaffen in dem Moment.
Ja.
Ja. Also entscheidend ist es, da natürlich zu bleiben, authentisch und zugewandt.
Ja, weil letztendlich, wenn man, da gibt es ja auch diese passenden Beispiele. Ich erinnere mich da an Mathelehrer zum Beispiel bei mir in der Abi-Zeit. Das war so ein komischer Kauz irgendwie, aber ich habe den so gefeiert. Der hat sich nicht verstellt, er war einfach so, wie er ist. Und wir müssen uns jetzt nicht ums Verrecken anpassen, um zu der Person vor uns zu passen. Es ist so wichtig, dass wir authentisch bleiben. Wenn die Leute das Video zu diesem Podcast sehen würden oder wenn ich bei Seminaren bin oder sowas, dann ziehe ich mich jetzt nicht irgendwie angemessen an, dass ich da reinpasse oder so. Ich habe auch in meinen Erstgesprächen mit meinen Coaching-Klienten, habe ich einen Tanktop ganz oft an, wenn es warm ist, weil ich dann gerne Tanktops anziehe. So. Ich weiß, ich könnte mich weiß kleiden, weiße Hose, weißes Polohemd, eine Brille anziehen ohne Sehstärke, dann würde ich eloquenter rüberkommen. Ich könnte mit ganz viel Fachbegriffen um mich werfen. Aber das bin einfach nicht ich. Und das merkt man, wenn du etwas aufsetzt. Und das schafft Distanz. Und du kannst es auf Dauer eh nicht bringen. Also, wir sind ja keine Maschinen und können dann dauerhaft die gleiche Leistung bringen, die so fern von dem ist, wie wir eigentlich sind. Wenn wir eigentlich authentisch bleiben würden und uns so ausdrücken, verhalten, wie wir es ohnehin machen, dann wirst du das auf Dauer auch bringen können.
Ansonsten ist es auch einfach wahnsinnig anstrengend. Nicht nur, dass es beim Gegenüber komisch rüberkommt und Distanz schafft, sondern es kostet auch uns dann Kraft, Überwindung und das ist nicht optimal, das ist keine optimale Voraussetzung. Ja.
So ist es.
Ich denke, das ist der Kern des Ganzen. Der Mensch, um den es in der Session geht, das ist der Betroffene oder die Betroffene, also die Person, die mit einem Problem zu uns kommt. Ja, wir sind auf der einen Seite Experten möglicherweise für das Gebiet. Aber das Fachwissen, das tatsächlich in dem Moment wichtig ist, ist häufig nur ein ganz kleines Fragment, das fehlt, um die Mühlen wieder ins Laufen zu bringen. Und dieses Fragment zu finden, und zwar am besten gemeinsam, und dann wirklich gut und in einem vertrauensvollen Verhältnis zu platzieren. Das ist die Kunst, auf die es am Ende ankommt. Und das funktioniert nur, wenn wir miteinander sprechen und auch die Expertise dieser Menschen anerkennen. Denn die wissen schon so viel. Die haben so viel, was sie mitbringen. Und jeder Mensch ist der alleinige Experte über sein eigenes Leben.
Ja.
Das zu erkennen und dem mit Interesse zu begegnen, das ist wahrscheinlich die größte Kunst, um am Ende nicht nur die Quick Wins, die wichtig sind und Kontrolle vermitteln, sondern eben auch die langfristige Verhaltensänderung hinzukriegen.
Ja, ich glaube, da können wir noch extrem weit in die Tiefe gehen. Thema, dass du als Therapeutin dich nicht so platzierst, dass du hier oben stehst und die Person vor dir hier unten steht, sondern eben, wie du gesagt hast, die Expertise der anderen Person anerkennen und auf einer Wellenlänge gemeinsam an dem Problem zu arbeiten. Das ist extremst entscheidend. Hat auch wieder positive Effekte auf das Vertrauensverhältnis, natürlich. Ich finde aber, das hat auch einfach was mit Respekt zu tun.
Nicht nur im Sinne, dass es die Effekte vielleicht steigert, sondern wirklich auch aus einer ganz menschlichen und ethischen Überlegung heraus. Ich und auch du möchtest den Menschen auf Augenhöhe begegnen und mit Respekt begegnen, mit all dem, was sie mitbringen.
Und da ist auch wieder das Thema Autonomie, was eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen ist. Die Autonomie fördern wir durch gemeinsame Therapieplanung, zum Beispiel durch Wissensvermittlung. Und in dem Moment, wo du dich auf ein Podest stellst und sagst, ich bestimme, was wir machen, weil ich bin derjenige, der Ahnung hat und du hast keine Ahnung, dann geht die Autonomie verloren. Und dann, wenn eines der Grundbedürfnisse nicht gestillt ist, das ist auf jeden Fall keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie.
Die Menschen merken dann auch, dass irgendwas nicht passt. Dass irgendwas, was sie eigentlich brauchen und sich wünschen, nicht funktioniert in dem Moment. Und dann werden die sich nicht wohlfühlen bei uns. Und das erschwert die Therapie enorm. Oder andersrum, wenn wir es schaffen, die Beziehung herzustellen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen, selbst zu bestimmen, wie die Therapie läuft. Dann funktionieren die Dinge. Und dann können wir auch mit diesen Grundbedürfnissen entsprechend vorwärts kommen. Klar kommen die auf den ersten Blick mit, die Schmerzen sollen weniger werden. Also Schmerz loswerden ist ja auch eins der Grundbedürfnisse, kann man sagen. Aber es ist nicht das Einzige. Denn das führt ja häufig dazu, dass sie nicht mehr so autonom und so selbstbestimmt durchs Leben gehen können.
Habt ihr hier schon mal was über die Selbstbestimmung, sorry fürs Unterbrechen, habt ihr schon mal hier was zur Selbstbestimmungstheorie gemacht? Also in einer Podcast-Episode?
Nicht so im Detail, ne?
Okay, weil das passt halt perfekt. Diese Self-Determination Theory von Deci oder Deci und Ryan, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, der erste Name. Aber da geht es ja eben darum, um diese drei Grundbedürfnisse. Wir hätten eben einmal die Autonomie, eben das selbstständige Handeln, dann die Kompetenz und die soziale Eingebundenheit. Das ist so wichtig. Und all das können wir mit einer gemeinsamen Therapieplanung, das wäre soziale Eingebundenheit und Wissensvermittlung, Thema Kompetenz, wir geben Kompetenz an die andere Person weiter, damit sie selbstständig handeln kann, Autonomie. Das fand ich jetzt sehr, sehr passend, deswegen wollte ich das noch kurz dazu sagen.
Das passt genau dazu, ja. Und da ist das Spannende, dass die Kompetenz da gar nicht mehr bei uns angesiedelt ist, sondern bei den Menschen, die zu uns kommen. Dass die Kompetenz erlangen, da schließt sich der Kreis, die Schmerzen zu bewältigen. Dass die selber damit umgehen können. Da ist die Richtung, in die es geht. Und das funktioniert halt nur, wenn wir uns wirklich austauschen und den Raum dafür auch schaffen und nutzen.
Amen.
Amen. Ich würde auch sagen, da ist echt ganz, ganz viel heute schon drin. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, auch für das Feuer, das du mir auch vermittelst und ich denke auch unseren ZuhörerInnen. Das ist wirklich, wirklich genial. Ich habe zum Schluss auch noch ein nicht so gelungenes Stück Kommunikation dabei, unser Nocebo der Woche.
Ich bin gespannt.
Das kommt diese Woche aus unserer Praxis. Mir hat gestern oder heute ein Patient in der Praxis erzählt, er hatte Knieschmerzen, wurde dann natürlich direkt ins MRT gesteckt. Die haben einen ausgefransten Meniskus gefunden. Und vom Arzt kam, ja, also das muss auf jeden Fall operiert werden. Er meinte, also eine OP ist gerade nicht so passend, was sein Leben angeht. Und vom Arzt kam dann, ja, früher oder später werden sie schon kommen damit. Das ist mein Nocebo der Woche. Vielleicht
sind ganz
noch als,
viele Dinge falsch gelaufen.
Vielleicht noch spannend dazu. Diese Aussage ist 5 oder 6 Jahre her. Und ohne dass in dieser Zeit irgendeine Therapie stattgefunden hätte, dieser Patient denkt gerade drüber nach, doch mal wieder einen Halbmarathon zu laufen. Also die Therapie lief im Grunde von selbst. Zum Glück. Also da wurde nie was gemacht und er ist auch zuversichtlich, dass er nie eine OP braucht. Gott sei Dank.
Er hat gar keine Übungen oder sonst was gemacht. Also es war einfach natürlicher Heilungsverlauf, oder?
Naja, er hat umgestellt. Das heißt, zu der Zeit hatte er Schwierigkeiten, gerade mit dem Laufen. Ist dann mehr Fahrrad gefahren, mehr geschwommen, mehr wandern gegangen. Nach 1-2 Jahren hat er das Laufen aber dann doch wieder angefangen und hat es halt Schritt für Schritt gesteigert. Jetzt läuft er, was hat er heute gesagt, 12 Kilometer, 10 in der Stunde, meine ich. Und das mit Mitte 60, also das finde ich schon ganz passabel.
Kann man mal machen, ja.
Ja, jetzt geht er wieder eben Richtung Halbmarathon. Also im Grunde hat er Physiotherapie gemacht, ohne es zu wissen.
Ja, und das ist auch wieder so spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Leute mit Nocebos umgehen. Es gibt eben die Leute, die sagen, also lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, was er oder sie jetzt gesagt hat. Und die anderen, bei denen ein Satz das gesamte Leben verändert. Es hört sich übertrieben an, ist aber tatsächlich so.
Kann ein Satz das ganze Konstrukt zum Einstürzen bringen und dann geht, wenn es ganz blöd läuft, wirklich gar nichts mehr.
Ja.
Das ist auch ein Potenzial, das so eine Aussage bei ihm haben hätte können.
Ja, und dafür, deswegen finde ich es so wertvoll, dass ihr diese Nocebos der Woche auch macht, weil letztendlich ist es wie Vokabeln lernen. Also, wenn man dann alle Nocebos mal gehört hat, dann, wenn du ihn persönlich mitbekommst, dann denkst du dir so, ah, das war ein Nocebo.
Man erkennt es dann auch.
Ja,
Ja, ja.
ja.
Und häufig ist man es ja selber. Also, wie häufig habe ich früher die Wichtigkeit von Bewegung an der Wirbelsäule mit den Bandscheiben erklärt und dass die durch Bewegung ernährt werden, bis ich irgendwann mal die Rückmeldung bekommen habe. Da habe ich 2 Minuten lang erklärt, dass die Bandscheibe wie ein Schwamm funktioniert und so weiter und so fort. Und bei meinem Gegenüber kam nur an, oh, also es ist die Bandscheibe. Ah.
Das ist auch passend zu dieser Studie von Satchel et al. 2017, wo es eben darum ging, dass die meisten Leute mit Rückenschmerzen denken, dass die daher rühren, dass was mit der Wirbelsäule nicht in Ordnung ist, dass da was physisch defekt ist. Und 89% dieser Informationen haben sie von Gesundheitspersonal bekommen. Wild. Also,
Ja.
als ich die Studie gesehen habe, dachte ich mir, 89%. Das ist erschütternd.
9 von 10.
Ja.
Ja. 9 von 10 Menschen haben diese Infos von uns und denken, dass sie kaputt sind und möglicherweise auch nicht mehr belasten dürfen. Und wenn sie es dann nicht mehr tun, dann wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann sagt ein Arzt so einen Satz, sie werden freiwillig wiederkommen und der Mensch kommt wieder. Und der Arzt denkt sich, ha, wusste ich's doch. Die Erfahrung macht er ja. Die Menschen kommen dann wieder. Dass es anders ginge, die Erfahrung macht da keiner, weil sich das immer wieder selbst bestätigt. Und das ist echt, echt ein Problem.
Kann ich nichts hinzufügen, außer
Ja.
zuzustimmen.
Ja. Umso wichtiger, dass wir uns damit auseinandersetzen und die Message auch in die Welt tragen. In diesem Sinne bin ich wirklich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier heute deine Message mit uns zu teilen. Ich
Gerne.
hoffe, das können auch ganz viele von unseren ZuhörerInnen so teilen und annehmen. Und ich freue mich, wenn wir voneinander hören.
Ich auch. Also vielen Dank für die Einladung und ich
Vielen
hoffe,
Dank,
dass
dass du
da
dabei
was
warst.
Hilfreiches dabei war.
Das auf jeden Fall. Ich habe ein paar Dinge für mich schon wieder mitgenommen, aber es geht mir im Grunde jedes Mal so.
Extrem.
Es bestätigt sich, dass Zuhören auch für mich ganz, ganz wichtig ist. Die neue Sichtweise auf Grundbedürfnisse, die fand ich extrem spannend. Und Eis.
Ja, es ist einfach, es ist leicht zu merken. Auch wieder hier die Information an sich, die wusstest du schon, aber nicht in diesem Kontext. Also, das ist einfach schön, sowas. Und diese Interviews, wie wir jetzt eins geführt haben, das ist auch einer der größten Mehrwerte, die ich selbst aus dem Classroom bekomme. Die ganzen Leute, mit denen ich rede, da sind Leute dabei, da hätte ich mir vor einem halben Jahr niemals erträumt, mit denen mal zu sprechen. Mit so Leuten wie Joe Gibson oder Sam Spinelli oder was weiß ich was, Bronny Thompson, auch extrem wild. Was ich da schon mitgenommen habe, ist unfassbar. Einfach nur durchs Zuhören.
Kannst den Leuten da ganz persönlich begegnen und auch das Wissen anzapfen, das sie mitbringen. Und das ist toll. Ja.
Und die Erfahrungen, die Metaphern und sowas, das ist das, was so entscheidend ist. Das Wissen auch hier wieder ist schön, habe ich aber zum größten Teil schon gehört. Aber wenn Greg Lehman dann mir eine Metapher bringt, wo ich mir denke, krass, das liest du halt in keinem Buch, das ist das, was wirklich hängen bleibt. Was ich dann auch an meine KundInnen vermittle.
Das ist dann doch noch mal ein Detail mehr, das einen weiterbringen kann.
Ja.
Wenn euch das interessiert, dann schaut auch mal bei Gino und seinem Projekt Perform Perfect vorbei. Wir verlinken euch das unter der Folge.
Genau,
Gebt
also
ihm
Perform
gerne auch da
Perfect, wenn
Feedback.
ich da gerne mal noch was zu sagen kann.
Ja,
Perform Perfect
bitte.
ist für SportlerInnen mit Schmerzen und die Gino Lazzaro Personal Brand von mir, worüber ja alles jetzt läuft, das ist hauptsächlich die Education. Also wenn da jetzt TherapeutInnen, und das sind ja überwiegend die Leute, die ihr anspricht, dann findet ihr das auf ginolazzaro.com, und wenn ihr aktuell mit Schmerzen zu tun habt, dann wäre das Perform Perfect, genau. Aber sieht man alles auf Instagram und so weiter. Linke ich zu den entsprechenden Seiten.
Lässt sich finden.
Ja,
Klickt mal
ja.
drauf.
Gerne.
Es lohnt sich echt, auch auf Social Media Gino zu folgen. Da gibt es ganz viele aktuelle Infos, die ihr euch reinziehen könnt, wo ihr immer wieder wirklich, wo auch ich immer wieder was mitnehme. Schaut mal vorbei und gebt ihm gerne auch ein Feedback, sowohl zu der Folge hier, aber auch generell zu seinen Projekten. In diesem
Ja, würde mich
Sinne,
freuen. Vielen Dank, Christoph.
vielen Dank, Gino, dass du dabei warst, und ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Bis
Immer
dahin,
wieder gerne.
ciao.
Ciao, ciao.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.